Toni hatte damals in München nicht den allerbesten Ruf, auch in der Führung nicht. Als Toni damals verletzt wurde gegen Juve, da gab es gewichtige Stimmen, die meinten, ich muss es jetzt sehr feinfühlig formulieren, dass das Aus von Toni Kroos für die Weiterentwicklung der Mannschaft und für diesen Gesamtsieg in der Champions League nicht unbedingt nachteilig sich ausgewirkt habe.
Kroos will go for it and score!
So was hat es bei Bayern seit 20 Jahren nicht gegeben. So einen guten Spieler.
Kroos! Er macht das Tor! Toni Kroos 2:1!
Seine besondere Fähigkeit besteht darin, das Spiel zu sehen.
But an inspirational moment from Toni Kroos!
Dessen Art zu spielen, dieses immer eine Soße, den braucht kein Mensch.
Aquí va Toni Kroos!
Toni Kroos war nicht einmal über unsere Mittellinie. Der hat immer in diesem Mittelkreis quer gespielt.
Das ist Toni Kroos, The Underrated One, ein Podcast von Watson.
Wir sind eure Hosts.
Nikolai Stübner
und Lukas Grybowski. Solltest du die ersten Folgen nicht gehört haben, raten wir dir, mit ihnen anzufangen. Neue Ausgaben erscheinen immer donnerstags. Wenn du nichts verpassen möchtest, abonniere Toni Kroos, The Underrated One, in deinem Podcatcher.
Willkommen zu Folge 4. Keine Liebesgeschichte.
Die Weltmeisterschaft 2010 ist Geschichte. Und Toni Kroos kommt mit jeder Menge Selbstvertrauen zurück zum FC Bayern. Als WM-Teilnehmer und einer der aufstrebenden Jungstars der Liga will er sich jetzt in München endgültig durchsetzen.
Dort wird er Teil einer erfahrenen Mannschaft, die unter dem niederländischen Trainer Louis van Gaal das Champions-League-Finale erreicht hatte. Das Endspiel verlor der deutsche Rekordmeister gegen Inter Mailand.
Für Schlagzeilen sorgt in dieser Zeit vor allem der Trainer mit eigenwilligen Interviews und einer legendären Rede auf der Meisterparty der Münchner.
Wer hat die beste Verteidigung? FC Bayern! FC Bayern! Wer hat die beste Angriff? FC Bayern! Wir sind die Beste von Deutschland! Und vielleicht Europas!
Die Zeit unter Van Gaal ist trotz der Erfolge für einige Spieler keine leichte. Er ist ein strenger Trainer und hat eine klare Idee von Fußball. Van Gaal setzt auf und neben dem Platz auf maximale Disziplin. Damit kommen nicht alle im Kader klar.
Dem Münchner Sportjournalisten Max Jakob Ost, den ihr bereits aus Folge 2 kennt und der zu den wichtigsten Fußballpodcastern Deutschlands zählt, ist dabei besonders ein Thema in Erinnerung geblieben.
Es war ja noch das große Ribéry-Thema. Louis van Gaal wollte Ribéry auf die 10 stellen. Ribéry hatte da keinen Bock drauf. Irgendwann musste das Louis van Gaal einsehen und hat Ribéry auf den linken Flügel gezogen. Ja, und dann war halt links Ribéry, rechts Robben. Wenn du als Flügelspieler eingestuft wirst, wo soll denn dann Toni Kroos hin?
Max erinnert sich an die Debatte rund um Toni Kroos nach dessen Rückkehr aus Leverkusen. Denn dort hatte Jupp Heynckes Kroos immer auf der linken Seite spielen lassen.
Damals war das, zumindest so wie ich mich erinnere, schon noch ein Thema. Kann er zurückgezogen im Zentrum spielen? Wird er auf den Flügeln spielen? Dafür fehlt ihm ein bisschen die Geschwindigkeit. Und gerade im Zentrum hatte Bayern ja auch immer sehr meinungs- und spielstarke Spieler, die es erstmal zu verdrängen galt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da die Sechserposition vakant war oder die Holding Six gefehlt hat, wie man heute so schön sagt.
Die Frage, auf welcher Position Toni Kroos nun am besten ist, lässt sich in seinem ersten Jahr nach der Rückkehr zum FC Bayern nicht beantworten. Mal spielt er im offensiven Mittelfeld, mal im zentralen, mal auf der linken und mal auf der rechten Seite.
Für Kroos persönlich ist es eine Saison zum Vergessen. In der Hinrunde steht er fast immer über 90 Minuten auf dem Feld. aber von Dezember bis Mitte Februar bremst ihn eine Fußverletzung aus. In der Rückrunde spielt Toni Kroos nur noch ein einziges Mal über 90 Minuten.
Er erzielt in der Bundesliga lediglich ein Tor und bereitet 4 Treffer vor. Für den gesamten FC Bayern endet diese Saison in einer sportlichen Katastrophe.
Wir hören kurz ins aktuelle Sportstudio des ZDF.
Wir begrüßen Sie mit der Musik, mit der Sie auch im Stadion empfangen werden. Herzlich willkommen, der deutsche Meister 2011, Borussia Dortmund.
Die Bayern entlassen Anfang April 2011 Louis van Gaal. Kroos Ex-Club Leverkusen wird hinter dem BVB Vizemeister. Der FC Bayern sichert sich gerade noch die Qualifikation für die Champions League.
Doch Rettung naht. Ausgerechnet aus Leverkusen.
Wenn sicher meine Jungs in Leverkusen nicht gewesen wären, wenn man nicht gemeinsam solchen tollen Erfolg gehabt hätte, dann wäre ich sicher heute nicht Trainer vom FC Bayern München. Das muss man auch mal sehen.
Jupp Heynckes übernimmt im Sommer 2011 das Traineramt beim FC Bayern. Toni Kroos und sein Ziehvater sind wieder vereint.
Ja, vielmal ist mit Sicherheit ein Sechser im Lotto. Also wenn dein großer Förderer kommt und dann bist du ja in der Hierarchie sofort weiter vorne.
So beurteilt der langjährige Kicker-Reporter Karl-Heinz Wild die Situation. Jupp Heynckes unterschreibt mit 66 Jahren zum dritten Mal in seiner Karriere einen Vertrag in München und erklärt seine Entscheidung bei seiner Vorstellung.
Ich denke, dass das eine Aufgabe ist, die mich nochmal wirklich erfüllt, die ich gerne mache. Und vor allen Dingen weiß ich, dass ich hier optimale Bedingungen vorfinden werde. Eine super Infrastruktur, eine sehr gute Mannschaft. Und mit den Neuerwerbungen denke ich auch, dass wir in der neuen Saison auch wieder so kompetitiv sind, dass wir hohe Ziele angehen können.
Der ganze Verein setzt große Hoffnungen auf Jupp Heynckes. Denn Uli Hoeneß hat schon früh für die im Sommer 2011 startende Saison hohe Ansprüche festgelegt. Auf der Jahreshauptversammlung im Winter 2010, also noch bevor Heynckes Trainer wird, setzt er das große Ziel.
Denn vergesst nicht, im Jahre 2012 findet das Champions-League-Finale in München statt, in der Allianz Arena. Und da müssen wir dabei sein.
Der Traum vom Finale daheim wird ausgerufen. Und dem wird alles untergeordnet. Zwar verpatzen die Münchner mit einer 0:1 Heimniederlage gegen Gladbach den Saisonauftakt, doch dann kommt das Team ins Rollen.
Toni Kroos läuft unter Jupp Heynckes dauerhaft im zentraloffensiven Mittelfeld auf. Er wird wieder torgefährlicher und ist plötzlich der erhoffte Spielgestalter der Mannschaft. Am Ende der Saison kommt er wettbewerbsübergreifend auf 7 Tore und 19 Vorlagen.
Doch im deutschen Fußball droht eine Wachablösung. Denn wieder klingt das ZDF-Sportstudio im Mai 2012 so.
Gratulation und schon wieder deutscher Meister, singen die Fans. Ja. Deutscher Meister 2012, Borussia Dortmund.
Die Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball geraten ins Wanken. Doch wie es um die Bundesliga steht, ist den Bayern ein wenig egal. Denn da ist noch dieses viel größere Ziel, das Finale daheim. Noch nie hat ein Team in der Champions League den Titel im eigenen Stadion gewonnen. Die Münchner wollen die Ersten sein.
Nach 2 dramatischen Halbfinalspielen gegen Real Madrid entscheidet das Elfmeterschießen, wer ins Endspiel kommt. Toni Kroos verschießt, doch ein anderer verwandelt.
Wenn er trifft, sind die Bayern am 19. Mai im Finale in München gegen den FC Chelsea. Schweini, go! Schweinsteiger! Schweinsteiger! Der FC Bayern steht im Finale der UEFA Champions League. Hasta la vista, Bayern Finalista!
Vor dem historischen Finale muss der FC Bayern jedoch noch gegen Borussia Dortmund ran. 4-mal in Folge hatte der Rekordmeister gegen den BVB verloren. Im DFB-Pokalfinale 2012 soll diese Serie enden.
Vor den beiden Finalspielen sagt Toni Kroos in der Sportbild:
Es gelingt nicht, Chelsea ganz aus dem Kopf zu bekommen. Dazu ist es ein zu großes Event. Aber Dortmund spukt genauso in unseren Köpfen herum. Wir wollen sie endlich wieder schlagen.
Der Plan geht nicht auf.
Der BVB schlägt den FC Bayern München am Ende mit 5:2 und gewinnt damit auch vollkommen verdient und zu Recht den DFB-Pokal in der Saison 2011 und 2012 und erreicht damit das so heiß erwartete und ersehnte Double aus Meisterschaft und Pokal.
Doch auch von der erneuten Niederlage will sich der FC Bayern nicht ablenken lassen. Das unterstreicht Kapitän Philipp Lahm auf der Pressekonferenz vor dem Champions League Endspiel.
Natürlich hatten wir am Sonntag und am Montag daran zu knabbern. Aber wir haben unsere Fehler analysiert. Und seit Dienstag geht der Blick nach vorne.
Der FC Bayern gilt vor dem Finale als klarer Favorit. Wegen mehrerer Gelbsperren gehen beide Vereine nicht mit den besten Teams in die Partie.
Doch klar ist, nach dem verlorenen Finale 2010 will die Mannschaft um Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger endlich den Titel holen. Lahm ist optimistisch.
Wir haben uns enorm weiterentwickelt in den 2 Jahren. Der Glaube innerhalb der Mannschaft ist jetzt viel größer als vor 2 Jahren. Wir haben den Hunger und den Willen, diesen Pokal zu holen.
Eigentlich ist alles angerichtet. Die Bayern sind drückend überlegen, nur zu ungenau im Torabschluss. Bis zur 83. Minute.
Flanke Toni Kroos.
Kopfball Thomas Müller.
Das Stadion explodiert.
Die Freude hält nur 5 Minuten. Dann bestimmt ein Spieler den restlichen Abend.
Didier Drogba erzielt den Ausgleich für den FC Chelsea. In der Verlängerung verschießt Arjen Robben einen Strafstoß für den FC Bayern.
Das Endspiel wird im Elfmeterschießen entschieden.
Bei der Suche nach den geeigneten Schützen spielen sich bei den Münchnern dramatische Szenen ab. Kaum ein Spieler traut sich, einen Elfmeter zu schießen.
Und das ist auch vor allem etwas, wo auch Toni Kroos nicht aus der Verantwortung herauskommt. Also bei aller Qualität, bei allem auch von seiner eigenen Qualität überzeugt sein, war er einer der Spieler, der damals sich nicht in der Lage gefühlt hat, einen Elfmeter zu schießen. Manuel Neuer musste als dritter Schütze ran. Da hast du schon gesehen, hier läuft was richtig, richtig falsch. Und dann war auch klar, na gut, wenn die das jetzt im Elfmeterschießen verlieren, dann wird das noch ein Riesenthema werden.
Und es wird ein riesiges Thema. Denn Chelsea gewinnt das Finale im Elfmeterschießen. Drogba verwandelt den letzten Schuss und wird zum Helden des Abends. Der Traum vom Sieg im Finale der Horm ist geplatzt.
Ich war mir sicher, dass wir die nötigen 5 Schützen locker zusammenbekommen würden. Ich dachte, dass wir auch ohne mich 5 Spieler finden, die unbelastet zum Punkt gehen und diesen Schuss ausführen. Und es ist natürlich immer gut, wenn einer antritt, der unbelasteter ist, als wenn man selbst gerade erst kurz zuvor verschossen hat. Im Halbfinale bei Real Madrid vor knapp 4 Wochen hatte Iker Casillas meinen Ball gehalten. Und im Endeffekt hätten die Spieler von uns, die gegen den FC Chelsea gescheitert sind, wohl sowieso geschossen. Trotz meiner Anwesenheit.
So erklärt der 22-jährige Toni Kroos im Kicker seine Entscheidung, in der Nacht des 19. Mai 2012 keinen Elfmeter geschossen zu haben. Diese Situation wird seine Karriere beim FC Bayern entscheidend prägen.
Es ist jetzt nur Spekulation meinerseits, aber ich würde sagen, bei Karl-Heinz Rummenigge bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei Uli Hoeneß, mit dem ich mich ja wirklich sehr ausgiebig beschäftigt habe, weiß ich, sowas bleibt bei ihm und sowas vergisst er nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit dafür verantwortlich war, dass man eben auf gewisse Forderungen nicht eingehen wollte. Und ich würde aber als externer Beobachter sagen, das war ein großer Fehler. Und wenn dem so gewesen sein sollte, dann wäre das unprofessionell gewesen.
Über die genauen Forderungen, die Max Jakob Ost hier anschneidet, werden wir später noch mehr erfahren.
Doch zunächst endet der Abend für Toni Kroos nach dem verlorenen Finale fast im Krankenhaus. Im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Felix blickt er amüsiert auf seine Form der Frustbewältigung.
Das war Frustsaufen. Ja, da war nicht gut. Also
da war aber kurz vor Notarzt, das sage ich.
Ja,
dir.
Also ja, das stimmt. Das weiß ich, weil ich den gefordert habe. Nur ich weiß noch, dass Jesse dann gesagt hat, also Jesse, meine Frau, für alle, die es nicht wissen, das können wir jetzt nicht machen. Stell mal vor, das kommt raus.
Toni Kroos übersteht den Kater. Anschließend geht es nicht in den Urlaub, sondern zur deutschen Nationalmannschaft. Bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine gehört das DFB-Team nach dem berauschenden Auftritt bei der WM 2010 zum Favoritenkreis.
Das Turnier wird für ihn zu einer riesigen Enttäuschung. Bundestrainer Jogi Löw setzt auf Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira im defensiven Mittelfeld. Mesut Özil hat seinen Stammplatz als Spielgestalter.
In den ersten beiden Gruppenspielen steht Kroos 3 und 9 Minuten auf dem Feld. Dann platzt ihm der Kragen. Im Interview mit der TZ sagt er:
Befriedigend ist das alles nicht. Gerade nach der Saison, die ich gespielt habe, ist es doch logisch, dass ich spielen will. Wir haben jetzt 2-mal geführt. Ich sehe es jetzt nicht ganz so, dass wir überragenden Fußball spielen. Der Bundestrainer weiß ja, was er an mir hat. Er hat die letzte Saison auch verfolgt, weiß, dass ich sehr gut gespielt habe. Die letzten Länderspiele waren gut und das weiß er. Und er weiß, dass er mich jederzeit bringen kann. Auch vom Beginn an, ohne Probleme.
Nach dem Interview ändert sich erst einmal nichts. Im letzten Gruppenspiel darf er 6 Minuten spielen, im Viertelfinale gegen Griechenland sitzt er 90 Minuten auf der Bank. Deutschland gewinnt 4-2.
Im Halbfinale gegen Italien steht Kroos plötzlich in der Startelf. Jogi Löw und sein Trainerteam haben eine neue taktische Variante um Kroos im Kopf. Für Carlo Wild ist das Spiel in Warschau der bitterste Moment in der Karriere von Toni Kroos beim DFB-Team. Deutschland ist chancenlos und verliert mit 1-2.
Das war deswegen bitter, weil 2012 ist er nur 3-mal eingewechselt worden vorher. Und dann hat Jogi den Stein des Weisen gefunden, hat sich aber dann verhoben, als er damals den Toni in die Mitte gestellt hat, um den, wie gesagt, den Pierlot und das Mittelfeld zu verdichten. Und die rechte Seite war frei und Özil war auch noch irgendwo im Niemandsland. Schwierig war damals für den Toni mit Sicherheit, dass Schweinsteiger ja damals auch nicht fit war. Da war ja auch eine ewige Diskussion. Und er durfte nicht spielen.
Laut Wild ist die Stimmung im Team damals nicht gut. Viele Spieler sind stocksauer, weil auch die Dortmunder Profis trotz Meisterschaft und Pokalsieg nicht zum Zug kommen.
Ich kann mich an Interviews, die dann gecancelt wurden, mit Götze und Reus erinnern. Schweinsteiger hat ja später mal gesagt, dass er genau registriert hat, wer bei Toren hochgesprungen ist und wer sitzen geblieben sei. Das war für den Toni, glaube ich, eine sehr schwierige Zeit.
Vizemeister, Niederlage im DFB-Pokalfinale, die Pleite im Champions-League-Finale und nun das Aus im EM-Halbfinale. Nach der Partie stürzen sich die Medien vor Ort auf Toni Kroos. Carlo Wild erinnert sich an die Szenen in der Mixed Zone.
Und Toni kommt raus und wird gefragt, wie das ist, zum vierten Mal Zweiter zu werden, was eine unsinnige Frage war, weil da sagt Toni genau, hallo, was soll die Frage? Wir sind ja gar nicht Zweiter geworden, wir sind ja schon im Halbfinale raus. Also theoretisch könnten wir nur Dritter oder Vierter werden. Und das war eigentlich alles, was er gesagt hat, hat er wahrscheinlich seinen Teil gedacht, blöde Frage, und ist einfach dann weitergegangen, so als wäre jetzt nichts Schlimmes passiert. Und so war er eigentlich immer.
Nach dem Vize-Triple entscheidet sich der FC Bayern für einen Umbruch. Für 70 Millionen Euro verpflichtet der Club neue Spieler. Für den Transferhammer sorgen die Münchner aber abseits des Platzes.
Matthias Sammer kommt im Sommer 2012 vom Deutschen Fußballbund und soll den FC Bayern wieder zu Erfolgen führen. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat konkrete Vorstellungen zu den Aufgaben von Sammer.
Ja, Matthias ist vorständig für den sportlichen Part innerhalb des Vorstandes. Der beinhaltet die Lizenzspielermannschaft, der beinhaltet auch das Trainerteam, die Nachwuchsmannschaft und eben den Bereich Scouting. Das sind die Hauptaufgaben und das ist ohne Frage, kann man sagen, ein extrem wichtiger Part. Ich würde ihn als das Herzstück des FC Bayern ansehen.
Toni Kroos trifft nach Jupp Heynckes in München jetzt auch auf seinen zweiten großen Förderer.
Das Duo Sammer und Heynckes schafft es, den FC Bayern wieder in die Erfolgsspur zu führen. Nach zwei titellosen Jahren stehen die Münchner vom ersten bis zum letzten Spieltag an der Tabellenspitze. Bereits am 28. Spieltag sind sie deutscher Meister. Es ist der schnellste Titelgewinn in der Bundesliga-Geschichte.
Die Münchner feiern den Bundesligatitel ausgelassen wie selten zuvor. Und auch den BVB-Fluch können sie brechen.
Im Supercup vor der Saison gewinnen sie 2:1. Im DFB-Pokal-Viertelfinale schlägt der FC Bayern Dortmund 1:0. In der Bundesliga enden beide Partien 1:1.
Toni Kroos erlebt seine bisher beste Phase in München. Als Spielgestalter im offensiven Mittelfeld entdeckt er auch seine Torgefahr wieder. An den ersten 4 Spieltagen schießt er 3 Tore. Privat läuft es allerdings nicht so rund.
Also in München habe ich mich jetzt nicht sonderlich wohl gefühlt, aber ich glaube, das liegt einfach, also es war okay und ich habe es akzeptiert, aber es war halt jetzt einfach nicht so unsere Welt.
Das erzählt seine Frau Jessica im Podcast von Toni und Felix Kroos. Ihre Welt ist zurückgezogener und bodenständiger.
Sportlich eilen die Münchner von Erfolg zu Erfolg. Und Toni Kroos ist einer der Schlüsselspieler im System von Jupp Heynckes.
Bis zum 2. April 2013. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Juventus Turin zieht sich Toni Kroos einen doppelten Muskelbündelriss zu. Saison aus.
Michael Reschke, Leverkusens damaliger Manager, erinnert sich an die Situation von Toni Kroos.
Das war total bitter für ihn, praktisch in diesem absoluten Highlight dann nicht dabei zu sein, in den Halbfinal- und Finalspielen dann. Der hat stark gespielt in München, aber das war vielleicht nicht so diese emotional ganz starke Bindung, wie der die auch in Leverkusen hatte. Ne?
Für einen anderen Spieler kommt der Großausfall gelegen. Arjen Robben. Der verletzungsanfällige Niederländer ist mit seiner Jokerrolle unzufrieden. Durch Kroos' Ausfall rückt Thomas Müller auf die Spielmacherposition und Robben auf seine rechte Seite.
Die Bayern ziehen erneut ins Finale der Champions League ein. Dort wartet im Londoner Wembley-Stadion mit Borussia Dortmund wieder der Angstgegner der vergangenen Jahre.
Der deutsche Clubfußball befindet sich im Mai 2013 auf einem Höhepunkt. Es ist das erste rein deutsche Champions-League-Finale der Geschichte. Kurz vor dem Ende steht es 1:1. Dann kommt die 89. Minute.
Ribéry, Robben, 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 das ist das Tor, ausgerechnet Robben. 2:1 für die Bayern.
Ein Jahr nach dem dramatischen Finale der Horm gewinnen die Münchner die Champions League dank des Tores von Arjen Robben, der wiederum nur spielte, weil sich Toni Kroos einen Monat zuvor so schwer verletzt hatte.
Der langjährige Kicker-Reporter Carlo Wild sagt, dass nicht alle in München über den Kroos-Ausfall traurig waren.
Toni hatte damals in München nicht den allerbesten Ruf, auch in der Führung nicht. Und da gab es auch Leute, als Toni damals verletzt wurde gegen Juve, Robben war damals, wenn ich mich richtig entsinne, so in der Warteschleife. Der hat ja gebrannt wie ein Wahnsinniger. Und der kam dann wieder in die Mannschaft. Und es gab in München durchaus gewichtige Stimmen, die meinten, ich muss es jetzt sehr feinfühlig formulieren, dass das Aus von Toni Kroos für die Weiterentwicklung der Mannschaft und für diesen Gesamtsieg in der Champions League nicht unbedingt nachteilig sich ausgewirkt habe. Konjunktiv habe.
Die Bayern gewinnen anschließend auch noch den DFB-Pokal. Sie sind das erste deutsche Team, das das sogenannte Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League feiert. Es ist der perfekte Abschied für Jupp Heynckes, der nach 2 Jahren etwas unfreiwillig aufhört.
Denn beim FC Bayern bricht eine neue Zeitrechnung an.
Guten Tag und grüß Gott, Damen und Herren. Verzeihen Sie mir mein Deutsch, aber ich habe ein Jahr in New York gelebt und es ist nicht der optimale Ort, Deutsch zu lernen. Ich hoffe in der nächsten Zeit hier mein Deutschkenntnisse zu verbessern.
Pep Guardiola, der als bester Trainer der Welt gilt, übernimmt die beste Mannschaft Europas. Die Erwartungen an den Spanier sind enorm hoch. Mit Mario Götze verpflichten die Bayern den Topstar vom Erzrivalen Borussia Dortmund. Zudem bekommt Guardiola seinen Wunschspieler Thiago Alcantara vom FC Barcelona.
Von Fans und Medien wird erwartet, dass er mit dieser Mannschaft mindestens wieder das Triple gewinnt. Auch Toni Kroos ist nach dem ersten gemeinsamen Training voller Vorfreude auf die Zeit mit Guardiola.
Das ist ein fantastischer Trainer, den wir bekommen haben. Darauf können wir alle stolz sein. Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade nach Uwe Heynckes einen sehr, sehr guten Trainer zu haben. Ich glaube, dass das Problem ist gelöst, den haben wir. Und jetzt heißt es, dass wir uns natürlich schnell aneinander gewöhnen, dass wir natürlich die neuen Sachen annehmen und die er vorgeben will. Und darum geht's. Ich glaube, entspannt können wir irgendwo alle sein, aber natürlich mit Vorfreude.
Kroos kann Guardiolas Prinzipien am schnellsten auf dem Platz umsetzen. Für ihn ist der Spanier ein ähnlicher Glücksfall wie Jupp Heynckes zuvor in Leverkusen. Die Mannschaft fremdelt aber zunächst mit den neuen Ideen.
Denn der Stil der Bayern verändert sich. Das Spiel der Münchner ist variabler und geprägt von vielen Pässen und viel Ballbesitz. Max Jakob Ost beschreibt das anschaulich.
Das heißt, du hattest keinen wilden Umschaltfußball, du hattest weniger Dynamik, zumindest in vielen Phasen des Spiels. Und du hattest eben genau da, wo Toni Kroos seine Füße mit im Spiel hat, eben tatsächlich häufig Querpässe, Rückpässe und so weiter, weil Pep Guardiola genau das in seinem Spiel haben wollte.
Die Bayern spielen nun anderen Fußball, als man ihn aus der Bundesliga gewohnt ist. Die ersten Stimmen beginnen, über den Querpass Toni zu schimpfen. Die Fans vermissen den Spektakelfußball.
Aber es ist der optimale Spielstil für Toni Kroos. Er erklärt das in einer Analyse bei Prime Video mit seinem Freund und Ex-Mitspieler Stefan Reinartz.
Sagen wir mal so, ich habe lieber 150 Ballkontakte und schieße kein Tor, als dass ich 50 habe und ein Tor schieße. Ich fühle mich wohler, wenn ich oft am Ball bin. Pässe geht ja auch ganz okay. Von daher fühle ich mich da wohler, beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass ich viel mehr Einfluss auf meine Mannschaft nehmen kann, als mit eigenem Tor pro Spiel.
Im Vergleich zur Zeit unter Jupp Heynckes sind die Bayern noch erfolgreicher und dominieren jedes Spiel nach Belieben.
Bayern hat jedes Spiel gewonnen. Und es wurde aber auch, und das vergisst man immer mit Blick auf die Guardiola-Zeit, fürchterlich langweilig. Selbst Spiele, wo man 6:0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen hat, waren eigentlich langweilig, mit Ausnahme der Tore, weil es eben Ball, Pass, 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 Dribbling, Pass, Pass, irgendwann tiefer Pass, Tor. So lief das ganz häufig.
Bereits Ende März waren die Münchner deutscher Meister. Das Team knackt den Rekord der frühesten Meisterschaft, den es ein Jahr zuvor selbst aufgestellt hatte.
In der Champions League können sie ihren Titel nicht verteidigen. Sie verlieren im Halbfinale 0:1 bei Real Madrid und werden im Heimspiel von den Königlichen mit 0:4 aus dem Wettbewerb geschossen.
Toni Kroos absolviert unter Guardiola insgesamt 51 Spiele, kommt dabei auf 4 Tore und 9 Vorlagen.
Wenn man einen Trainer wählen muss, der perfekt für mein Spiel ist, dann ist es Guardiola. Ich habe das Jahr mit ihm sehr genossen, er hat mich sehr verbessert.
Guardiola und Kroos, das bleibt eine einjährige Liebesbeziehung beim FC Bayern. Toni Kroos will nicht über den Sommer 2015 hinaus in München bleiben. Die Bayern haben nur 2 Optionen, ihn im Sommer 2014 gewinnbringend zu verkaufen oder ein Jahr später ablösefrei ziehen zu lassen.
Dass sich Kroos überhaupt so lange an den Club gebunden hatte, bereute er schon bei seiner letzten Vertragsverlängerung 2011. In Kroos, der Film, erzählt er:
Während der Unterschrift kam dann noch von Karl-Heinz Rummenigge so eine Aussage: Boah, jetzt hast du aber einen tollen Vertrag. So dann nach dem Motto, dann muss man jetzt mal wieder ein bisschen besser spielen.
Toni Kroos spielt anschließend auf Top-Level. Nur die Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung verursachen hinter den Kulissen Ärger. Toni Kroos erzählt das in seinem Podcast.
Ich glaube, dass Uli Hoeneß damals halt noch nicht so genau wusste, wie jetzt das Verhältnis von mir und Volker ist. Sag ich mal, dass ich meinen Berater ja bitte ein bisschen zurückpfeifen soll, weil das, was der fordert hier, also an Gehalt für mich, eine Frechheit ist. Und da habe ich halt gesagt, ja, Hoeneß, das ist in Ordnung, das ist ihre Meinung, aber um das einfach mal klar zu machen, das ist nicht, was er fordert, das ist das, was wir fordern.
Carlo Wild liefert weitere Details.
Die Beziehung zwischen Kroos Berater und dem FC Bayern, die war auch sehr schwierig. Und das war auch belastet, das Thema. Das wird der Herr Struth wahrscheinlich nicht zugeben wollen, aber es war so. Und es ging ja dann ums Geld auch. 8 Millionen, glaube ich, war mal das Angebot der Bayern und dann 11 oder was oder 12. Die Zahlen können wir eh vergessen, weil wir wissen sie nicht genau. Aber es ging halt letztlich um die Kohle. Es gab auch mal das Gerücht, dass Toni, was ich nicht verifizieren konnte, einen Stammplatzgarantie gefordert hätte, ist ein Gerücht, nicht verifiziert.
Im Bild-Podcast Phrasenmäher gibt Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge einen weiteren Einblick in die Verhandlungen.
Toni wollte genauso viel verdienen wie Götze. Götze kam aus Dortmund und gehörte mit zu den Top-Verdienern. Toni war ein Eigengewächs und das Eigengewächs war angesiedelt, ich sag mal, ein Stück drunter. Man natürlich auch Mittelfeldspieler, es gibt ja Unterschied zwischen Offensivspielern, Stürmern und Mittelfeldspielern. Und irgendwann ist das ganze Thema ein bisschen verkantet. Und dann gab es die Forderung, entweder wir sind bereit, denselben Betrag auf den Tisch zu legen oder er geht.
Die Bayern-Bosse um Rummenigge und Uli Hoeneß wollen das nicht akzeptieren. Denn erinnert euch an die Worte von Max Jakob Ost zu Beginn der Folge. Dass Kroos sich weigerte, den Elfmeter im Finale Dahoam zu schießen, haben die Bayern-Verantwortlichen um Uli Hoeneß nicht vergessen. Hoeneß-Biograf Ost erklärt diese Denkweise.
Alle sind kleiner als der FC Bayern. Selbst Uli Hoeneß ist in seinen Augen kleiner als der FC Bayern. Und wenn du gegen diese Prinzipien in den Augen von Uli Hoeneß verstößt, also wenn du zum Beispiel deine Leistung nicht bringst oder nicht genügend Leistung für das, was du an Anerkennung, in dem Fall dein Geld bekommst, bringst, oder wenn du dich eben nicht bereit bist, unterzuordnen und wenn du dich in den Augen von Uli Hoeneß undankbar zeigst, dann lässt er Spieler sehr, sehr schnell fallen.
Loyalität zur Bayern-Familie ist für Uli Hoeneß enorm wichtig.
Und wenn die nicht da ist, dann hat Uli Hoeneß immer schon gesagt, okay, tschüss, danke, ciao. Und dann, Uli Hoeneß sagt von sich, dass er nicht nachtragend sei und das sehe ich als einer seiner Biografen komplett anders, dann ist er meiner Meinung nach auch nachtragend.
Wie das dann aussieht, werdet ihr in den kommenden Folgen hören.
Max Jakob Ost zeigt aber auch die Perspektive des Clubs in diesen Verhandlungen auf.
Ich konnte aber auch den FC Bayern verstehen, weil du musst auch bei deiner Gehaltsstruktur aufpassen, dass du nicht zu sehr alles ins Schwanken bringst. Denn eine Vertragsverlängerung zu neuen Konditionen für Toni Kroos bedeutet im Kopf eines Managers des FC Bayern, dass dann die nächsten 5, 6, 7, 8 Vertragsverlängerungen sich immer an diesem Vertrag orientieren werden, was ja auch völlig okay ist. Es ist ja letztlich ein Markt. Das heißt, ich kann beide Seiten da auch im Nachhinein gut verstehen.
Auch sein langjähriger Förderer Matthias Sammer kann nicht dabei helfen, Kroos von einem Verbleib zu überzeugen. Das hat laut Carlo Wild einen Grund.
Es ist nie klar, die Stellenbeschreibung des Matthias Sammer, des Sportvorstands Matthias Sammer, erfolgt. Sammer hat sich eher als Leistungskontrolleur gesehen und nicht als der, der Verhandlungen führt.
Und so müssen Sammer und Pep Guardiola feststellen, Toni Kroos und der FC Bayern. Das ist keine Liebesbeziehung.
Vielleicht haben beide, FC Bayern und Toni Kroos, zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr zueinander gepasst. Und ganz sicher war es auch nicht der FC Bayern, der nicht zu Toni Kroos gepasst hat, sondern halt Teile des FC Bayerns. Also Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, die haben in Toni Kroos nicht das gesehen, was andere in ihm gesehen haben.
Also muss ein alter Bekannter helfen. Michael Reschke.
Der hat schon stark gespielt, aber es gab schon immer wieder so ein bisschen Reibung da in München. Ne? War nicht alles präpariert auf diese absolute Weltkarriere. Ne?
Wie er die Karriere von Toni Kroos im Sommer 2014 erneut entscheidend beeinflusst, hört ihr in der nächsten Folge von Toni Kroos, The Underrated One. Toni Kroos, The Underrated One ist ein Podcast von Watson. Idee, Schnitt und Recherche Lukas Grybowski und Nikolai Stübner. Die eingesprochenen Zitate stammen von Laura Tschippul. Wir bedanken uns bei allen Gesprächspartnern, auch bei denen, die in dieser Folge nicht zu Wort kamen, und unseren KollegInnen Eva Müller und Sven Tissen für die fachliche Beratung.